Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Unsere Themen heute: Queer in der evangelischen Kirche. Eine transsexuelle Pfarrerin erlebte Ablehnung und Diskriminierung in einer evangelischen Gemeinde. Mittlerweile habe sich aber viel geändert, sagt sie. Meines Vaters Kleider. Die Filmemacherin Uli Decker hat die geschlechtliche Identität ihres Vaters zum Thema eines Films gemacht. Heimlich hatte der fromme Katholik von Jugend an Frauenkleider und Pumps getragen. Und 5 Jahre Ibn Rushd Goethe-Moschee. In Berlin weht ein liberaler, aufgeklärter Geist durch das muslimische Gotteshaus. Doch die Moschee hat Feinde. Zum Freitagsgebet wird sie von der Polizei bewacht. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Trans, non-binär oder homosexuell. Queere Menschen müssen in der Gesellschaft mit Ablehnung rechnen. Die evangelische Kirche in Deutschland lehnt jede Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität ab. Sie hat sogar ein Ritual entwickelt für Menschen, die eine Geschlechtsanpassung hinter sich haben. Doch bei aller fortschrittlichen Theologie sieht der Alltag in evangelischen Gemeinden oftmals anders aus. Traditionelle Vorstellungen von den Geschlechtern und ein traditionelles Verständnis von der Bibel sind tief verankert. Wer da anders ist, hat es nicht immer leicht. Judith Bauer erzählt die Geschichte einer transsexuellen Pfarrerin.
Bei Menschen, die man vorher geprägt hat, als Mann mit einer ganz, ganz tiefen Stimme, die man geprägt hat, auch in einer sehr klassischen Weise als Mann im Pfarramt zu sein. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Motorrad gefahren. Das sind natürlich alles Bilder, die man damit erzeugt. Und ich habe diesen Menschen in meiner Kirchengemeinde, aber auch in meinem Umfeld, auch in meinem Freundeskreis, sicher die eine oder andere große Enttäuschung bereitet.
Mit Enttäuschung meint Elke Spörkel ihr Coming Out. Nach über 50 Jahren als Mann und 26 als Pfarrer entschied sie sich vor etwa 10 Jahren, ihre Transidentität öffentlich zu machen. Ihrer evangelischen Gemeinde in Haldern am Niederrhein sagte sie, wer sie wirklich ist. Kein Mann, sondern eine Frau. Sie selbst hatte das immer schon gewusst.
Wir haben alle unsere Träume, unsere Sehnsüchte und danach orientieren wir uns und gehen beruflich wie privat in diese Umsetzung dieser Lebensträume hinein. Also war mein Lebenstraum eigentlich immer, ich möchte als Mädchen, als Frau in dieser Welt leben. Und das ist, seitdem ich mich erinnern kann, von klein an.
Schon vor dem Coming Out hatte sie sich äußerlich verändert. Sie trug androgyne Kleidung, einen Ohrring, zupfte sich die Augenbrauen schmal. Das fiel auf. Elke Spörkel war verheiratet, hat 7 Kinder. Ihr Outing als Transident war nicht ganz freiwillig. Angestoßen wurde es von Gerüchten, die sich im Dorf verbreiteten. Es hieß, der Pfarrer sei in Frauenkleidern gesichtet worden und wolle sich einer Geschlechtsangleichung unterziehen.
So eine Gerüchtewelle ist ja nicht einfach, dass Leute über einem tratschen. Es gibt im sozialen Umfeld eines Dorfes Menschen, die die Straßenseite wechseln. Es gibt Menschen, die einem den Handschlag am Ende eines Gottesdienstes verweigern. Es gibt Menschen, die einem ins Gesicht hinein sagen, so Leute wie Sie wollen wir hier im Dorf nicht haben.
Sie stürzte in eine tiefe Krise, wusste nicht mehr, wie sie weiterleben sollte.
Durch viele Hilfestellung, auch von meinem damaligen Dienstvorgesetzten, da bin ich sehr dankbar, aber auch von professionellen Begleitern, aber auch durch Freunde, ist dann irgendwann die Entscheidung gefallen, ich will im Leben bleiben, aber dann verändert bleiben. Und das war schon eine Revolution, ja.
Also fing sie nach einer Unterbrechung wieder an zu arbeiten. In der gleichen Gemeinde, offen als Frau. Doch nicht alle akzeptierten sie.
Ein Gemeindeglied meldete sich und sagte, ich habe 3 Kinder und ich habe denen immer erzählt, was Männer sind und was Frauen sind. Wie soll ich denn jetzt meinen Kindern das erzählen? Jemand anderes meldete kurz danach das Kind vom Konfirmandenunterricht ab und sagte, naja, in der Schöpfungsgeschichte steht dort drin, er schuf sie als Mann und Frau. Und was sind sie denn jetzt? Zu sowas kann ich mein Kind nicht mehr in den Konfirmunterricht schicken.
Die Theologin Kerstin Söderblom kennt diese Vorbehalte gegen Transpersonen in der evangelischen Kirche. Sie arbeitet als Hochschulpfarrerin mit dem Schwerpunkt queersensible Beratung und queere Theologie und hat Verständnis dafür, dass manchen der Umgang mit Transidentität schwerfällt.
Wir müssen uns einfach vorstellen, das Trans-Thema, sage ich jetzt mal salopp, ist nichts, was wir selbstverständlich in der Schule lernen oder im Miteinander lernen, sondern es ploppt eben immer da im konkreten Fall auf und dann stehen wir alle erstmal davor. Da ist also noch sehr, sehr viel Informations- und Aufklärungsbedarf nötig, um auch Ängste und Sorgen zu nehmen, dass das Kirchengemeinden spaltet oder Menschen überfordert sind oder schlechte Rollenvorbilder für die Kinder sind. Und da gibt es also auch Sorgen und Nöte, auch gerade von Eltern. Die Ängste müssen ernst genommen werden und die kontroversen Themen sind auf dem Tisch.
Aus der Sicht von Kerstin Söderblom ist die Ablehnung von transidenten Menschen in der evangelischen Kirche vor allem ein Problem in den Gemeinden.
Nach meiner Wahrnehmung in den Landeskirchen, also sprich in den Leitungen der evangelischen Landeskirchen, ist die Sache theologisch klar. Jeder Mensch ist Gottes Ebenbild, jeder Mensch ist einzigartig und wunderbar gemacht, so steht es im Psalm 139. Unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität.
Auf theologische Anfragen zu Transidentität findet sie Antworten in der Bibel, genau wie Elke Spörkel. Sie schaute sich den Urtext an und erlebte eine Überraschung.
Und fühlte mich sehr befreit, dass in der hebräischen Bibel gar nicht drinsteht, Gott schuf sie als Mann und Frau. Steht da gar nicht, sondern wenn man das wörtlich übersetzt, und das ist das Spannende, dann steht da, Gott schuf sie als männlich und weiblich. Ja, das ist doch in jeder von uns. Ich habe immer schon meine weiblichen Anteile gehabt und jetzt darf ich sie nach außen hin mehr leben. Ich weiß aber auch, dass ich den alten männlichen Knochen und meine männliche Prägung natürlich noch in mir drin habe.
Auch Kerstin Söderblom hat sich den Schöpfungsbericht genauer angesehen. Sie liest ihn so.
Gott hat die Menschen geschaffen, er hat sie männlich und weiblich geschaffen und alles, was dazwischen ist. Warum sage ich das? Weil im ersten Schöpfungsbericht genauso stilisiert gesagt wird, Gott hat Tag und Nacht geschaffen. Und natürlich hat Gott auch die Dämmerung und das Zwielicht und das Sternenlicht und alles dazwischen geschaffen. Das wird nicht extra erwähnt, aber dieses ganze Spektrum dazwischen ist auch von Gott geschaffen nach biblischem Glauben.
Die Theologin findet in der Bibel noch weitere Begründungen für die Akzeptanz transidenter Menschen. Doch ihre wohlwollende Lesart ist nicht überall in der Kirche verbreitet. Noch immer begründen viele ihre Ablehnung queerer Menschen mit biblischen Texten. Auf der Zweigeschlechtlichkeit und klaren Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen gründen uralte Strukturen in Kirche und Gesellschaft. Sie wurden lange nicht in Frage gestellt.
Also es ist ja kein Zufall, dass auch in den evangelischen Landeskirchen das über 30 Jahre gedauert hatte, bis dort die Verantwortlichen von einer sehr ablehnenden oder zögerlichen Haltung hin zu einer sehr inklusiven und queerfreundlichen Haltung gekommen sind. Das hat auch mit der Frage zu tun, wem gebe ich die Macht, wer hat die Gewalt, Normen und Regeln zu bestimmen und so weiter und so fort.
Inzwischen sei die Kirche aber weiter als noch vor einigen Jahren, sagt Kerstin Söderblom. Ein Zeichen für die einladendere Haltung gegenüber transidenten Menschen ist ein neu entstandener Ritus zur Feier der Transition. Die Transition ist der Prozess der Geschlechtsangleichung. Sie kann wie eine Kasualie gefeiert werden, also ähnlich wie eine Konfirmation oder ein anderes Lebensfest. Der Theologe und Pastor Theodor Adam hat dazu einen liturgischen Leitfaden mitentwickelt. Er soll helfen, Segensfeiern für transidente Menschen zu gestalten.
Da geht es darum, sozusagen deutlich zu machen und immer wieder auch zu vergewissern, du bist nicht falsch, so wie du bist und ganz im Gegenteil, du bist gewollt, so wie du bist und Gott hat dich genauso gemeint und dieser Weg, den du gehst, der hat auch was mit Schöpfungsrealität und mit Ebenbildlichkeit zu tun. Also dieses Geschaffen als Mann und Frau ist häufig so ein Punkt, der es ganz schwer macht, zu glauben oder glauben zu können, naja, vielleicht darf ich auch queer sein dazwischen, ja, und irgendwie non-binär und so weiter.
Eine Besonderheit der Transitionsfeiern ist, dass das persönliche Umfeld der zu segnenden Person eine große Rolle spielt und im Ritus mit einbezogen wird.
Manchmal gibt es schon Kinder, manchmal gibt es Eltern, die sich natürlich auch erst umgewöhnen müssen, die auch Abschieds- und Trauerprozesse durchleben und sich dann auch wieder annähern müssen an den Menschen, der es dann geworden ist sozusagen. Da ist eben auch viel tatsächlich, ja, was das Umfeld mitleistet.
Bisher haben erst wenige Menschen ihre Geschlechtsangleichung in der Kirche segnen lassen. Das hänge auch damit zusammen, dass die wenigen transidenten Menschen, die einen Bezug zur Kirche hätten, dort manchmal schlechte Erfahrungen machten. Manche trauten der Kirche eine derart offene Haltung nicht zu. Dabei erfährt Theodor Adam für seine Arbeit viel Unterstützung aus seiner Landeskirche.
Bei aller Skepsis oder auch bei allen theologischen Vorbehalten ist die Haltung doch grundsätzlich häufig die, erstmal ist hier jeder willkommen. Und dann ist natürlich auch ein Stück weit tatsächlich doch aber einfach auch die Frage, wie man selber damit umgeht und kommuniziert. Also es ist auch immer Begegnung mit einzelnen Menschen. Letztendlich haben, glaube ich, einfach viele transgeschlechtliche Menschen gelernt, andere Menschen mitzunehmen oder zumindest so weit auch aufzuklären und mit in ihre eigene Lebensrealität zu nehmen, dass da eben wenig Verprellung passiert.
Das hat auch Elke Spörkel anfangs versucht.
Ich habe in dieser Phase in der ersten Zeit sicher am Tag 3 bis 5 Mal überlegt, was ziehe ich zu welchem Anlass an? Kann ich einem Frauenabendkreis zumuten, im Kleid hinzugehen? Nee, dann zieht man lieber vielleicht eine neutrale Hose an. Kann ich das zumuten, als so offensiv zu sein, mich zu schminken? Und ich habe, glaube ich, in der ersten Phase sehr, sehr, sehr viele Kompromisse gemacht.
Irgendwann hat sie damit aufgehört. Ihre neue Partnerin ermutigte sie, ihr Frausein nicht mehr zu verstecken, sichtbarer weiblich zu sein. Sie entschieden, beide in Weiß zu heiraten. Das alles habe die Gemeinde überfordert, sagt Elke Spörkel.
Man sprach in vielen Bereichen nicht mehr darüber, ob ich gute Arbeit mache im Bereich der Gottesdienste, im Bereich der Seelsorge, im Bereich des Unterrichts, sondern es gab vielmehr das Thema, was mit Äußerlichkeiten zu tun hat.
Die anfängliche Unterstützung nach dem Coming-out hatte nachgelassen.
Und dann kam es zum Bruch. Im Jahre 2016 kamen dann so viele kritische Anfragen nochmal dazu, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, so geht das nicht weiter und ich muss das dem Landeskirchenamt anzeigen, dass ich das irgendwann dann diskriminierend fand.
Elke Spörkel verließ die Gemeinde. Mit Pfarrpersonen seien besonders feste Rollenbilder verknüpft, sagt sie heute. Sich davon zu lösen, sei vielen schwergefallen. Bis zum Beginn ihres Ruhestands vor wenigen Wochen arbeitete sie vor allem als Seelsorgerin. Auch jetzt noch berät sie queere Personen. Das sei ein Anliegen ihres Vorgesetzten gewesen. Für sie ist das ein Zeichen, dass die evangelische Kirche sich geöffnet hat. Seit ihrem schwierigen Coming-out habe sich vieles verändert.
Vielleicht auch mit meiner Person hat die evangelische Kirche gelernt, dass sie anders damit umgehen muss. Dass das nicht nur ein Randthema ist, wo Leute außerhalb der Kirche so etwas leben dürfen, sondern dass es in die Kirche hineingehört. Menschen sind einfach bunt. Da hat sicher meine Kirche dazugelernt.
Judith Bauer hat die Geschichte einer transsexuellen Pfarrerin geschildert. Einen queeren Menschen geht's auch in unserem nächsten Beitrag. Manchmal kommen Geheimnisse ans Licht, wenn nahe Verwandte sterben. So erging es auch der Filmemacherin Uli Decker. Eigentlich hatte sie geglaubt, alles über ihren Vater zu wissen und hielt ihn für einen traditionsbewussten Katholiken. Doch dann stirbt der Vater und im Nachlass entdeckt die Tochter eine ganz andere Seite an ihm. Sie stellt fest, dass er heimlich Frauenkleider und Pumps trug, eine ganz andere geschlechtliche Identität hatte. Bewegt von seiner Geschichte machte sie einen Film daraus mit dem Titel Anima, die Kleider meines Vaters. Theresa Schomburg hat den Film gesehen und mit der Autorin gesprochen.
Zwischen Jungen in Lederhosen und Mädchen in Dirndeln schreiten zu Blasmusik und Gotteslob auch die Ministranten in langen Gewändern, silberne Behälter mit Weihrauch schwenkend. Unter ihnen ist ein Mann mit ernstem, sanftem Blick. Es ist der Vater von Filmemacherin Uli Decker. Sie hat die Aufnahmen einer alten Münchner Frohen Leichnamsprozession für ihren Film Anima, die Kleider meines Vaters im Münchner Stadtarchiv gefunden. Im Film dokumentiert sie das Geheimnis ihres Vaters. Denn was Uli Decker als Kind nicht wusste, der Vater zog heimlich auch ganz andere Gewänder an als kirchliche Roben.
Mein Vater hat, seit er ein kleiner Junge war, immer wieder Frauenkleider getragen. Und für ihn waren diese Kleider ein Freiraum, um fühlen zu können. Das hat ihn in Konflikte gestürzt, weil er gleichzeitig sehr katholisch war. Und dass ein Mann Frauenkleider trägt, ein großes Tabu war und hat dann ein Geheimnis kreiert, das ihn lebenslang belastet hat und alle um ihn auch.
Uli Decker erfuhr von diesem Geheimnis erst, als ihr Vater nach einem Unfall sterbend im Koma lag. Die Mutter, die schon länger eingeweiht war, überreichte der Tochter auch eine Kiste mit Stöckelschuhen und Schminke und einen Stapel Tagebücher. Der Vater schrieb darin:
Es geht mir nicht darum, eindeutig weiblich zu sein, sondern im Transzendieren der männlichen Rolle meiner Seele Freiheit zu verschaffen. Und ich kann es sehr gut verstehen, dass er die Sehnsucht hatte, ein bisschen mehr zu sein als das, was so das gängige Männerbild in der Zeit war.
Denn als Mädchen, das in den 70er und 80er Jahren in einem kleinen bayerischen Ort aufwuchs, ging es Uli Decker ähnlich. Sie sollte bescheiden und niedlich sein, wollte aber lieber toben, auf Bäume klettern und Abenteuer erleben. Mit der klaren Rollenaufteilung haderte sie oft.
Gerade bei der Erstkommunion sollten wir uns wie so kleine Erwachsene kleiden, so Bräute und Bräutigamme, und ich wollte nicht süß sein und ich wollte auch keine kleine Braut Christi sein.
Ursprünglich wollte Uli Decker ihre Familiengeschichte nicht als Dokumentation erzählen, sondern einen fiktionalen Film daraus machen. Doch als in Bayern die Diskussion aufkam, ob im Sexualkundeunterricht Thema sein dürfe, dass es diverse Genderidentitäten gibt und nicht alle Menschen heterosexuell sind, wurde ihr klar, sie muss mit ihrer eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit.
Da kam vor allem von der katholischen Kirche und von konservativen Kreisen kam immer so das Argument, man sollte doch diese normalen bayerischen Kinder nicht verderben und auf komische Gedanken bringen. Und dann dachte ich, dann muss ich tatsächlich diese Geschichte sichtbar erzählen und erzählen, was in so einer normalen bayerischen Familie hinter der Fassade vorgehen kann.
Ihr heutiges Verhältnis zur katholischen Kirche beschreibt Uli Decker als zwiespältig. Einerseits sieht sie deren Versäumnisse, einen moderneren Weg zu finden. Gleichzeitig hängt sie an manchen Traditionen, wie auch an den Umzügen zu Frohen Leichnam.
Also ich mochte auch diese Blasmusik und bin da ziemlich drauf eingestiegen. Und ich mochte auch diese Trachten und ich hätte nur lieber eine Lederhose getragen.
Stattdessen musste sie im Dirndl im Mädchenblock mitgehen. Und der Vater? Konnte er als Jugendlicher in seinem kirchlichen Gewand womöglich gerade dort einen Teil seiner weicheren Seite ausleben, wo das offiziell abgelehnt wird?
Was ich so seltsam daran finde, ist, dass es eine Performance, die Männer unter Männern machen, ist, wo sie Kleider tragen und so eine gewisse Sinnlichkeit auch zulassen. Und gleichzeitig sind Frauen davon komplett ausgeschlossen.
Einfache Labels wie Transvestit passen nicht zu ihrem Vater, sagt Uli Decker. Sie wünscht sich in Kirche und Gesellschaft mehr Offenheit für das Fließende zwischen den Geschlechtern.
Weil ich denke, dass Identität eigentlich was viel filigraneres und poetischeres ist, als wir das mit irgendwelchen Worten festnageln können.
Der Film Anima, die Kleider meines Vaters von Uli Decker kommt voraussichtlich im Herbst in die Kinos. Theresa Schomburg hat ihn schon für uns gesehen.
Der mittelalterliche Philosoph Ibn Rushd war ein sehr bedeutender Denker seiner Zeit. Berühmt wurde er als Kommentator des antiken Philosophen Aristoteles. Ibn Rushd, der latinisiert auch Averroes hieß, galt als kritischer und offener Geist, in dessen philosophischen Vorstellungen die Vernunft eine zentrale Rolle spielt. Wahrscheinlich wurde er deshalb gemeinsam mit Johann Wolfgang Goethe der Namensgeber für eine liberale Moschee in Berlin. Vor 5 Jahren eröffnete die Ibn Rushd Goethe-Moschee ihre Pforten. Dort sind Frauen und Männer gleichberechtigt, beide Geschlechter halten die Predigten und die Besucher diskutieren über notwendige Reformen im Islam. Doch der liberale Geist der Moschee hat nicht nur Freunde. Auch nach 5 Jahren steht beim Freitagsgebet ein Polizeiwagen vor der Tür. Anne Winter war für uns dort.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Von der Straße aus, wo ein Polizeiwagen vor der Einfahrt eines mächtigen Backsteinbaus im Berlin-Tiergarten steht, ist die Ibn Rushd Goethe-Moschee nicht zu erkennen. Der Weg führt über den Hof in ein Nebengebäude eines evangelischen Gemeindehauses. Im Erdgeschoss befindet sich ein etwa 150 Quadratmeter großer Saal. 9 Männer und Frauen stehen in Socken mit gesenktem Blick vor ihren kleinen Gebetsteppichen auf dem hellen Boden. Eine rundliche, blondgelockte Frau ruft zum Gebet. Sie gehört zum festen Kern der Gemeinde, erklärt Moscheegründerin Seran Atisch.
Bei so einem Projekt gibt es Gesichter, die bleiben, Leute, die am allerersten Tag dabei waren. Susi, die mit ihrem roten Kopftuch bei der Eröffnungsveranstaltung dabei war. Sie ist unsere Muezzinin.
Auch der Imam, der auf Arabisch und Deutsch das Gebet leitet und die Freitagspredigt hält, ist schon seit 5 Jahren dabei. Mohammed El-Khatib ist Ende 50, gebürtiger Ägypter und seit 35 Jahren in Deutschland zu Hause. Doch eine Moschee, wo er sich auch spirituell beheimatet fühlt, hatte er bis dahin nicht gefunden.
Ich bin normalerweise ein religiöser Mensch. Das heißt, ich gehe fast jeden Freitag zum Freitagsgebet. In den letzten Jahren hatte ich auch langsam eine Problematik mit den anderen Moscheen. Das heißt, sie akzeptieren keine Kritik, sie wollen nicht diskutieren. Und es ist auch so in der muslimischen Community dieses Vorurteile. Und ich bin jemand, der ein bisschen liberal Vorstellung hat und hatte ich auch Probleme in die anderen Moscheen, das zu äußern oder zu leben.
Mohammed El-Khatib trägt als Vorbeter Jeans und eine braune Strickjacke. Er hält nichts davon, sich religiös zu kleiden. Er sei kein Imam, sondern nur als solcher angestellt, sagt er bescheiden, zuständig für Eheschließungen und Scheidungen nach islamischem Recht. Seine Hauptaufgabe ist aber die Jugendarbeit. In manchen Wochen führt er 5 Schulklassen durch die Moschee und diskutiert mit den Jugendlichen, die oft selbst aus muslimischen Elternhäusern kommen. Seine Arbeit wird über das Bundesprogramm Demokratie Leben finanziert, die das Modellprojekt Islam und Diversity der Moschee fördert. Neben den 15 Mitarbeitern, die Seran Atisch in diesem Rahmen anstellen konnte, gibt es rund 30 Menschen, die sich hier regelmäßig engagieren. Der Kern der Gemeinde ist also kaum gewachsen. Allerdings gäbe es einige, die sich zugehörig fühlen, aber nicht kommen, sagt Seran Atisch.
Es ist so, dass wir von einigen Muslimen Spenden bekommen und sie mich anrufen oder sich bei uns melden, das toll finden, was wir machen, aber sich nicht trauen herzukommen, weil sie Angst haben, dass irgendwelche türkischen Leute sie sehen, dann sie anschwärzen, sie nicht mehr in die Türkei können. Und dann gibt es auch teilweise Kommentare wie, ich finde das toll, was ihr macht, ich würde gerne kommen, meine Familie will das nicht. Oder ich habe Angst, dass da die Bombe hochgeht.
Inzwischen gibt es neben Seran Atisch nur noch eine weitere Gesellschafterin. Von 4 der ehemals 7 Gründungsmitgliedern hat sie sich im Streit getrennt. Mit dem Verein Kalima, eines ehemaligen Mitarbeiters, und dem Liberal-Islamischen Bund gibt es noch 2 weitere Gemeinden, die für einen geschlechtergerechten, progressiven Islam stehen. Warum nicht alle wenigstens unter einem Dach hier beten? Das liege am Konkurrenzkampf, meint Imam Mohammed El-Khatib vorsichtig.
Ja, wir haben die gleiche Idee, die gleiche, sag mal, Intention, aber es ist oft, jeder will auch vorne stehen. Ich bin jemand, der hinten steht und habe kein Problem damit.
Und ich wünschte, wir hätten in Berlin eine 2., 3., 4. Moschee, die auch geführt wird von anderen Leuten. Ich kann nicht alle bespielen. Ich habe auch überhaupt nicht den Anspruch, alle zu bespielen.
Von der Idee, islamische Theologie zu studieren, ist Seran Atisch wieder abgerückt, nachdem die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee nicht in den Beirat des Berliner Instituts aufgenommen wurde. Die Vision der streitbaren Frauenrechtlerin, die sich hier auch selbst eine spirituelle Heimat geschaffen hat, geht längst darüber hinaus.
Eine Universität zu gründen, an der dann islamische Theologie und Wissenschaften auch so gelehrt wird, dass die Reformer gesehen werden und auch gelehrt werden, das ist dann tatsächlich so weiterhin mein Traum.
Vor 5 Jahren gründete die Berliner Rechtsanwältin Seran Atisch die liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Anne Winter wollte wissen, was seitdem passiert ist. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur, jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.